Ich möchte euch ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, wir haben an diesem Wochenende den zweiten Thessalonicher Brief miteinander betrachtet. Nachdem doch einige leider die ersten Teile nicht mitbekommen konnten, möchte ich noch einmal ganz kurz auch eingehen auf diesen Brief insgesamt, auf das, was wir auch gestern in zwei Vorträgen hören konnten, damit der Zusammenhang zum dritten Kapitel gewahrt bleibt, das wir heute miteinander betrachten wollen. Ja, wir haben gesehen, der zweite Thessalonicher Brief ist einer der Briefe, die in besonderer Weise prophetisch auch auf die Endzeit, auf die letzte Zeit eingehen. Wir haben auch gesehen, dass auch andere zweite Briefe, wie zum Beispiel auch der zweite Korinther, der zweite Timotheusbrief und auch der zweite Petrusbrief in besonderer Weise sich mit der letzten Zeit der Gemeinde prophetisch beschäftigen und da Warnungen, Mahnungen und Belehrungen enthalten für die Gläubigen in der letzten Zeit. Und das ist auch beim zweiten Thessalonicher Brief der Fall. Wir haben auch gesehen, der Anlass, warum der Apostel Paulus diesen Brief an eine junge, bedrängte Gemeinde in Verfolgung geschrieben hat, war, dass da Irrlehrer und Verführer, falsche Propheten in diese Gemeinde eingedrungen waren und sie haben durch einen Geist, durch ein Wort und sogar durch einen gefälschten Paulusbrief versucht, falsche Lehren über die Wiederkunft des Herrn Jesus und über die Entrückung und den Tag des Gerichts zu verbreiten. Wir haben auch gesehen, dass die Hoffnung auf den wiederkommenden Herrn und die Freude des Heils etwas von der Stärke und Kraft dieser jungen Gemeinde ausgemacht hat, die ein Zeugnis war in ganz Griechenland, in der ganzen Umgebung. Im ersten Brief haben wir gesehen, wie dieses Zeugnis des Glaubens und der Naherwartung des Herrn sich ausgebreitet hat bis in entfernte Großstädte des griechischen Teils des Römischen Reiches. Und dass da der Feind versucht hat, diese jungen Gläubigen durcheinander zu bringen, in ihrem Glauben zu verwirren. Und da ging es ganz offensichtlich darum, dass diese falschen Lehren darauf hinausliefen, als wären die Thessalonicher schon in dem Gerichtstag des Herrn, als wären die Verfolgungen und Leiden, die sie erlebt haben, ein Teil des Zorngerichtes Gottes, der sich jetzt womöglich über sie ergoss. Und das hat natürlich sie verunsichert, ihren Glauben betrübt. Ja, das ist immer so, dass der Teufel versucht, das ist auch in der pfingstencharismatischen Bewegung immer so, der Teufel versucht den Leuten zu sagen, du bist unter dem Zorn Gottes, fürchte dich. Wo die Bibel doch ganz deutlich sagt, ein wahres Kind Gottes, das errettet ist durch das Blut des Lammes, das ist nicht mehr unter dem Zorngericht. Es ist bewahrt in Christus. Und wir haben auch gesehen, die biblische Lehre zeigt, dass die Gemeinde entrückt wird und entrückt werden muss eigentlich, bevor die Zorngerichte im eigentlichen Sinn über diese Welt kommen. Wir haben das auch im Vorbild gesehen, dass Gott nicht den Gerechten mit dem Ungerechten richtet, dass auch zum Beispiel in Sodom die Engel erst das Gericht bringen konnten, als Lot, der Gerechte, draußen war aus Sodom. Und so ist diese Ordnung, die da auch im zweiten Thessalonicher Brief in Bezug auf diese letzte Zeit gezeigt wird, dass eigentlich zuerst die Gemeinde entrückt wird. Damit ist das, was aufhält, aus dem Weg, das haben wir gestern Abend gesehen, und dann erst kann der Feind das Vollmaß der Gesetzlosigkeit über diese Erde bringen und auch den Gesetzlosen, den Menschen der Sünde offenbaren, nämlich den Antichristus, der dann sozusagen die ganze Ungerechtigkeit und Sündhaftigkeit dieser Welt, dieser rebellischen Menschheit auf den Gipfelpunkt bringt. Wir haben gestern gesehen, der Antichristus widersetzt sich gegen Gottes Ordnungen. Er erklärt sich selber zu Gott und er wird sich in den Tempel Gottes setzen und sich anbeten lassen. Das ist sozusagen der Gipfelpunkt dieser elenden Geschichte der Sünde, die angefangen hat mit Adam und Eva und mit der Lüge der Schlange, mit der falschen Verheißung, ihr werdet sein wie Gott. Und wir haben auch gesehen gestern, dass es ein Teil dieser Wesensart der menschlichen Sünde ist, dass der Mensch sich überhebt, dass er nicht Gott gehorsam sein will, dass er sich den Ordnungen und Geboten Gottes nicht unterordnen will, sondern er will sich selbst zu Gott erklären. Er ist autonom. Und autonomos, das haben wir gestern gehört, das heißt eigentlich, ich mache mir selbst mein Gesetz. Niemand hat mir etwas vorzuschreiben, kein Gott und auch keine menschliche Autorität. Und das haben wir gesehen, das ist der Geist der Endzeit, das ist der Geist der Gesetzlosigkeit. Ich kümmere mich nicht um Ordnungen, um Gebote, ich mache mein Ding. Und die Konsequenzen sind mir egal, nach dem Tod ist eh alles aus. Ja, so denken die gottlosen Menschen. Und dieser Geist der Gesetzlosigkeit, der Sünde, der Rebellion gegen Gott, der wird zu einem Vollmaß ausreifen. Wir haben auch gesehen, dass Gott sein Zorngericht lange zurückhält, weil er möchte, dass noch gottlose Sünder sich bekehren und errettet werden. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum der Tag des Christus, dieser schreckliche Gerichtstag in Feuer und Zorngericht, nicht schon längst gekommen ist. Die Welt ist schon verdorben genug. Es hat schon genug Sünden auf dieser Welt gegeben, dass Gott hätte schon längst Gericht üben können. Aber er hat darauf verzichtet, er wollte es nicht tun, weil er noch wollte, dass Menschen umkehren können und Buße tun können und errettet werden. Und deswegen wartet Gott noch zu, aber er wird nicht beliebig lange warten, sondern in dem Maß, wo einfach auch die Sünde heranreift und die Gesetzlosigkeit schlimmer wird, da wird auch das Gericht nicht auf sich warten lassen. Und wir haben auch gesehen, dass ein Teil dieses Gerichts ist, dass Menschen, die die Liebe zur Wahrheit verworfen haben, dass solche Menschen auch ausgeliefert werden in endzeitliche Verführungen und Irrtümer. Wir haben auch gesehen, dass gerade auch die Pfingst- und charismatische Bewegung mit ihren falschen Kräften, Zeichen und Wundern so ein Teil dieser Endzeitverführung ist, wo im Grund eben falsche Wunderzeichen eine falsche Botschaft bestätigen sollen. Am Anfang haben die echten Zeichen und Wunder die Apostel und den Herrn Jesus selbst bekräftigt. Gott hat sie gesandt, um diese Botschaft der Apostel und des Herrn zu bestätigen. Und am Ende der Zeit werden die falschen Apostel und falschen Propheten, die nicht zuletzt auch durch die Pfingst- und charismatische Bewegung wirken, werden auftreten und ihre Lügenbotschaften und verführerischen Botschaften bringen. Und es wird falsche Wunderkräfte geben, die genau das bestätigen. Bis hin zur Offenbarung 13, wo dann der Antichrist selber Anbetung von der ganzen Menschheit bekommt, weil die Wunde des Tieres geheilt wurde. Ja, das ist also der Gipfel des betrügerischen Heilungswunders. Und da gibt es dann eben auch diese Szene, wo letztlich Feuer vom Himmel fallen darf durch den Teufel, durch die Diener des Teufels. Also Gott lässt es zu, dass solche falsche Wunderzeichen und kräftige Irrtümer auch in der Namenschristenheit wirken, die in dieser Zeit auch zum vollen Abfall ausreift. All das haben wir gestern Abend gesehen, das war das zweite Kapitel des zweiten Thessalonicher Briefes. Und dann haben wir aber auch gesehen, und da möchte ich auch wieder einsteigen heute Morgen, dass der Apostel Paulus sich dann wieder den Thessalonichern zuwendet, diesen bedrängten, echten Gläubigen, und er macht ganz deutlich, sie sind vom Herrn geliebt, Gott hat sie von Anfang an erwählt zur Errettung und sie müssen nicht sich herunterziehen lassen und befürchten, dass sie in diesen Mahlstrom des Gerichts und des Zorns und der Verführung hineinkommen. Gott will sie bewahren. Und da wollen wir jetzt einsteigen in 2. Thessalonicher 2 ab Vers 13 und diesen Abschnitt nochmal miteinander lesen. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Ja, der Apostel Paulus hat für jedes Kind Gottes gedankt. Für ihn war jedes Kind Gottes ein Wunder der Gnade. Und ich hoffe, wir können das auch so sehen und können dankbar sein für alle wahren Kinder Gottes, auch wenn sie vielleicht manche Eigenheiten, manches Betrübliche an sich haben, manches, was uns stört, wollen wir doch einfach grundsätzlich dankbar sein und sehen, was für eine Gnade, dass Gott einen sündigen, von ihm weit entfernten Menschen zu sich gezogen hat, ihm die Sünden vergeben hat, ihn reingewaschen hat mit dem Blut des Lammes und ihm seinen Geist gegeben hat zu einem neuen Leben. Das ist das Entscheidende. Und deswegen dürfen wir für alle Kinder Gottes dankbar sein und mit ihnen in Liebe verbunden sein, auch wenn wir vielleicht ihre Wege und ihren Wandel nicht in allem teilen und gutheißen können, so sollte doch diese Verbundenheit mit den wahren Kindern Gottes uns kennzeichnen. Ja, und wir dürfen wissen, wir sind vom Herrn geliebt, Kinder Gottes geliebt von dem Herrn. Das ist etwas, was der Satan uns oftmals verdunkeln will. Und oftmals geraten Gläubige auch in Bedrückung und Bedrängnis und haben das Gefühl, Gott hat sie vergessen oder sogar sie stehen unter der Anklage Gottes, weil sie nicht im Glauben dieses vollkommene Sühnopfer und diese Liebe des Christus festhalten, die doch geoffenbart ist im Wort. Und die können wir nicht immer fühlen und spüren. Manchmal gibt es Zeiten, wo wir empfinden, dass vielleicht der Herr nicht so deutlich sich bezeugt und ferne scheint und dennoch, ja, diese Errettung, diese Liebe, diese vollkommene Erlösung, das ist etwas, was wir im Glauben ergreifen dürfen. Das ist für uns geschehen. Das dürfen wir annehmen, uns darauf stellen, auch wenn wir es vielleicht nicht so spüren. Und deswegen dürfen wir wissen, auch wir sind vom Herrn geliebte Kinder Gottes. Und noch etwas haben wir gesehen, ist ein kostbarer Trost, dass Gott nämlich diejenigen, die gerettet sind, die Kinder Gottes sind, von Anbeginn an auserwählt hat. Auserwählt hat zur Errettung aus Gnade. Und das ist etwas, was uns im Grund zutiefst dankbar machen kann. Wo wir auch im Grund im Nachhinein sagen dürfen, ja letztlich, dass ich mich bekehren durfte, es ist allein Gottes Gnade. Jedenfalls kann ich es nicht anders sagen. Ja, da ist nichts, was bei mir Gutes, Edles gewesen wäre, was Gott gesucht hätte, sondern eigentlich, wenn Gott mich nicht gezogen hätte, sich mir nicht geoffenbart hätte aus Gnade, dann hätte ich ihn nie gesucht und nie gefunden. Es ist Gnade. Und in dem Sinn wollen wir uns davor hüten, aus der Auserwählung ein philosophisches und theologisches System zu machen, wie es im Calvinismus geschieht. Das ist etwas Bedenkliches und Überzogenes aus meiner Sicht, wo dann eben auch spekuliert wird über eine Vorherbestimmung der anderen Menschen zur Verdammnis, von der wir nirgends etwas in der Schrift lesen, oder wo eben einfach auch so Dinge gesagt werden, wie Jesus Christus starb nur für die Auserwählten. Das lese ich nicht in der Bibel. Aber trotzdem ist die Lehre von der Auserwählung selbst aus meiner Sicht in der Bibel bezeugt. Und wozu ist sie uns gegeben? Wir haben es gestern gehört, dass wir dankbar werden, dass wir unseres Heils uns gewiss sein dürfen und dass wir Gott anbeten darüber. Nicht, dass wir uns darüber streiten und theologisch diskutieren, sondern dass wir Gott anbeten und Gott die Ehre geben für dieses wunderbare Heil, das er gegeben hat. Die Errettung geschieht in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Also derjenige, der wirklich wiedergeboren ist, der hat den Heiligen Geist empfangen und ist durch den Heiligen Geist geheiligt, für Gott abgesondert und beiseite gesetzt. Da dürfen wir uns auch fragen, wie weit erkennen wir das in unserem Leben? Wie weit kann der Geist Gottes uns heiligen und für Gott beiseite setzen, dass wir nicht mehr in dem alten Leben der Sünde, der Eigenwilligkeit leben, dass wir den Lüsten der Welt abgestorben werden und dass wir mehr und mehr Christus ähnlicher werden. Das ist eigentlich das Werk des Heiligen Geistes in uns, der uns heiligen will, der uns innerlich umgestalten will, dass wir uns unterscheiden von der Welt, dass wir eine andere Haltung haben, auch in den ganzen Alltagsdingen. Ich sage immer, das zeigt sich zum Beispiel daran, wenn der Chef in der Abteilung weggeht und die ganzen anderen, die Gott nicht kennen, ihre Werkzeuge fallen lassen und aufhören zu arbeiten oder in den Langsamgang schalten. Ja. Und der Christ, ja, der sollte so weiterarbeiten wie vorher, weil sein Herr ist immer noch gegenwärtig. Das sind zum Beispiel so ganz praktische Dinge. oder dass wir uns nicht bereichern, dass wir nicht diese Dinge mitmachen, von der Software bis zum Werkzeug, irgendwelche Sachen mitgehen zu lassen in der Firma. Ach ja, macht doch jeder. Ja? Und so gibt es viele, viele Dinge, auch dass wir nicht lästern über andere, dass wir Respekt haben auch vor der Obrigkeit in unserem Betrieb, in unserem Arbeitsplatz, in der Schule. Ja, wir sollen einen Unterschied machen. Wir sollen nicht mit der Gesetzlosigkeit der Welt mitgehen, sondern wir sollen heilig leben für den Herrn. Und genauso der Glaube an die Wahrheit. Das sollte uns auszeichnen, dass wir dem Wort Gottes glauben, und zwar dem ganzen Wort Gottes, dass wir es ernst nehmen und in unserem Leben umsetzen, weil Glaube ohne Gehorsam ist kein richtiger Glaube. Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Wenn ich das Wort wirklich glaube, dann versuche ich es auch nach Kräften auszuleben. Das wird immer unvollkommen sein. Aber das Bestreben sollte uns kennzeichnen, dass wir nach dem Wort Gottes leben, dass wir diese Wahrheit für uns ganz praktisch auch ergreifen. Ja, dazu hat uns Gott berufen durch sein Evangelium. Gottes Ruf war das Entscheidende, dass er diese Rettungsbotschaft an unser Herz gebracht hat. Und es sollte uns auch ein Ansporn sein, dieses Evangelium unsererseits weiterzugeben, an die Menschen unserer Umgebung, an die Nachbarn, an die Arbeitskollegen, an die Schulkameraden, dass sie auch etwas von dieser Rettungsbotschaft hören, damit sie sich entscheiden können. Das Evangelium stellt jeden Menschen vor eine ganz, ganz wesentliche Entscheidung. Will ich das annehmen? Will ich dem gehorsam sein? Oder weise ich es zurück mit ewigen Konsequenzen? Aber Gott möchte, dass die Menschen das Evangelium hören und dass sie sich erretten lassen. Und was ist das Ziel Gottes? Dass wir die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangen. Er hat uns berufen zur Herrlichkeit. Und das war auch ein Grundgedanke der beiden ersten Kapitel, wie wir es betrachtet haben, dass die Heiligen, die Gläubigen hier in dieser Zeit unten durchgehen müssen in mancherlei Leiden und Anfechtungen und Schwierigkeiten, gerade weil Gott sie zur Herrlichkeit bestimmt hat, weil Gott möchte, dass sie in der kommenden Weltzeit Anteil haben an der Herrlichkeit des Herrn Jesus, an seiner Königsherrschaft. Und diese Dinge, die bedingen, dass wir jetzt durch Leiden vollendet werden, dass wir erdulden Bedrängnisse und Anfechtungen durchstehen, weil wir zubereitet werden sollen für diese kommende Herrlichkeit. Das sind also so Gedanken, die immer wieder in diesem Brief auftauchen. Das Ziel Gottes ist die Herrlichkeit des Herrn Jesus für uns. Und was für eine Hoffnung gibt uns das? Wir haben hier Nöte und Bedrängnisse. Hier geht nicht alles so, wie wir es uns wünschen. Aber wir haben eine herrliche Zukunft. Und es war der Trost für den Apostel Paulus, der ihn angespornt hat, allerlei Leiden auf sich zu nehmen. Und so möchte Gott auch uns damit trösten und anspornen. Vers 15 und 16 und 17 lesen wir dann: So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Ja, wir sollen feststehen in der Lehre, feststehen in dem Wort. Das drückt auch ein bisschen aus, dass da Dinge sind, die wollen uns wegschieben, die wollen uns umwerfen, die wollen uns wackelig machen, schwankend machen. Und das ist tatsächlich so, so wie wir es auch lesen in Epheser 4, dass der Teufel alle möglichen Winde der falschen Lehre gerade in der endzeitlichen Gemeinde blasen lässt, um uns umzublasen damit. Und hier sagt der Apostel Paulus und sagt das Wort Gottes: Steht fest, bleibt auf der Wahrheit, bleibt auf dem Boden der biblischen Lehre. Lasst euch nicht von irgendwelchen windigen, falschen Lehrern und Propheten hin und her schieben und schwankend machen. Haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid. Da geht es nicht um menschliche Traditionen, so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern da geht es letztlich um das Neue Testament, um die inspirierte Überlieferung der Bibel und besonders der Apostelbriefe. Die Lehre für die Gemeinde, wie wir als gläubige Christen leben sollen und Gemeinde leben sollen, das finden wir in den Briefen des Neuen Testaments in ganz besonderer Weise. Und diese Briefe sind uns als Leitschnur für unseren Glauben gegeben. Und genau das, was der Apostel Paulus und die anderen Apostel und Propheten uns gelehrt haben in den Briefen, das sollen wir festhalten. Das sollen wir uns nicht rauben lassen. Wisst ihr, ich muss mich immer wieder mit Irrlehren beschäftigen und auseinandersetzen. Das ist eine unerfreuliche Sache. Aber eine Sache habe ich immer wieder gemerkt, ob das die Pfingstler oder Charismatiker sind oder die Emerging Church oder die Gemeindewachstumsirrlehren. Sie haben immer ein Muster. Sie konzentrieren sich auf die Evangelien und die Apostelgeschichte und sie ignorieren die Briefe der Apostel. Und zwar ganz einfach. Die Evangelien sind ja zu einem großen Teil in Rätselworten geschrieben worden. Das heißt, die Äußerungen des Herrn Jesus waren Gleichnisse und das war ja ein Gericht. Matthäus 13 sagt uns das, ja, dass er in Rätselform geredet hat zu den Juden. Das war ein Gericht. Und Gleichnisse kann man hin und her deuten in verschiedener Weise. Aber das, was Christus gemeint hat, das steht in der Lehre der Apostel und dort ist es im Klartext geschrieben. Und deswegen scheitern alle Irrlehren letztlich an der Lehre der Apostel und an den Briefen. Und deswegen ist es wertvoll und wichtig, dass wir die Evangelien und die Apostelgeschichte studieren, gar keine Frage. Aber die Lehre finden wir entscheidend festgehalten in den Briefen. Ich möchte es nochmal auch erläutern. Der Herr Jesus hat ja gesagt zu den Aposteln am Ende seines Weges, noch vieles hätte ich euch zu sagen. Johannes 16. Aber ihr könnt es jetzt noch nicht fassen. Wenn aber der Heilige Geist gekommen sein wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und das ist genau das, was wir in den Briefen finden, die von Christus, vom Heiligen Geist inspirierte Lehre für die Gemeinde. Der Herr Jesus hat unter den jüdischen Jüngern gelehrt, und das sind viele wichtige Grundsätze, die wir auch für uns anwenden können, aber sie konnten das Entscheidende noch gar nicht fassen. Nämlich eine himmlische Gemeinschaft durch den Geist gezeugt aus Juden und Heiden, die gemeinsam dem Herrn nachfolgen konnten. Das haben sie selbst in der Apostelgeschichte 15 noch nicht verstanden, die jüdischen Gläubigen. Und deswegen finden wir viele Dinge, konnte der Herr die Jünger noch nicht lehren in den Evangelien. Wir finden die entwickelte Lehre des Christus in den Briefen. Und dort müssen wir sie studieren. Und das macht uns fest gegen die verschiedenen Winde von falschen Lehrern in der Gemeinde. Ja, aber entscheidend ist auch, dass Christus uns immer wieder neu stärkt. Und das ist so tröstlich. Das zeigt uns auch die Hirtengesinnung Gottes, des Vaters und des Herrn Jesus, diese Verse 16 und 17. Wir sehen hier, unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Das ist so kostbar. Und wo sehen wir die Liebe und den Trost und die Hoffnung? Wir sehen es alles in dem Herrn Jesus, in seiner Person. Dass der Herr für uns hingegeben wurde am Kreuz, zeigt uns auf ewig die Liebe Gottes. Wir müssen sie nicht spüren und fühlen, wie das so viele moderne Christen gerne wollen. Wir müssen sie nicht durch irgendwelche fragwürdigen Lieder herabsingen und freisetzen, die Gegenwart Gottes freisetzen. Das ist ein ganz verkehrter Weg. Sondern wir wissen um diese Liebe, weil sie im Wort geschrieben ist und weil sie in dem Opfer des Herrn Jesus ein für allemal demonstriert, offenbar gemacht wurde. Und das gibt uns Gewissheit und Sicherheit und Trost, ein ewiger Trost. Wisst ihr, wir haben manchmal Trost von Menschen, der hält vielleicht gerade mal einen Tag und dann ist er wieder weg. Ja, aber das, was Gott uns gegeben hat, das ist ein Trost, an dem wir uns für die Ewigkeit festhalten können, der nie weichen wird. Das ist der Herr Jesus, unser Trost und unsere Hoffnung. Ja, und wir brauchen immer wieder neu Trost und Zuspruch, Stärkung in der Bedrängnis. Das war bei diesen verfolgten jungen Christen so und das ist bei uns auch nicht anders. Und der Herr will es uns immer wieder geben. Aber Voraussetzung ist ein Stück auch, dass wir auf den Wegen des Herrn gehen und dass wir in der geistlichen Gemeinschaft mit ihm stehen. Dass wir beten und den Herrn suchen und uns Zeit nehmen für den Herrn, damit er unser Herz mit Trost füllen kann. Nun kommen wir zum dritten Kapitel selbst. Da lesen wir am Anfang: Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Oder auch die Treue ist nicht aller Teil, könnte man auch übersetzen. Ja, also auch der Apostel Paulus, der unablässig gebetet hat für die verschiedenen Gemeinden, war sich bewusst, dass er auch Gebet dringend brauchte. Er hatte einen Dienst, der eigentlich ständig mit Kampf verbunden war. Er hatte diesen Auftrag, das Wort des Evangeliums auszubreiten unter den Menschen. Und dabei hat er verschiedensten Widerstand erlebt. Wir wissen nicht so ganz genau, worauf er sich bezieht, aber wir sehen das ja in der Apostelgeschichte. Es gab im Grunde zwei Arten von Widerstand. Das eine war der Widerstand der unbekehrten Menschen, die zum Teil empört waren über diese Botschaft. Wir wissen in Ephesus diese Burschen, die da die Wahrsagerin hatten und die von den Tempelbildern gelebt haben und die ganz böse waren auf den Apostel, weil er ihnen ihr Geschäft weggenommen hat und einen Aufruhr gegen ihn angezettelt haben. So ähnlich war das ja an anderen Stellen auch. Auch die ungläubigen Juden hatten immer wieder ihm bitterböse widerstanden, bis hin zu Anschlägen auf sein Leben. Aber die andere Front, die wir heute auch immer wieder haben und verstärkt haben, das war eben der Widerstand durch falsche Brüder. Der Widerstand durch solche, die sich Christen nannten, aber die im Grund falsche Lehren in die Gemeinde hineintragen wollten und die den Apostel von innen her bekämpft haben. Wir wissen das selbst am Ende der Apostelzeit. Der Apostel Johannes musste von einem Diotrephes erzählen, der Älteste war in einer Gemeinde und der ihnen widerstanden hat und sie nicht aufgenommen hat und sie erbittert bekämpft hat. Und so hatte der Apostel Paulus sicherlich auch zu kämpfen mit Leuten, die sozusagen innerhalb der Gemeinden waren und die ihn widerstanden haben, die ihn bekämpft haben. Oder auch falsche Propheten und Zauberer, wie zum Beispiel der Simon, die sich eben in so eine Erweckungsbewegung, in so eine Bekehrungsbewegung hineingemischt haben und versucht haben, da Verwirrung zu stiften. Da betet er also, dass die Thessalonicher für ihn beten sollten. Einerseits, dass das Wort des Herrn wirklich kraftvoll sich ausbreitet und verherrlicht wird. Und dann auch, dass eben der Apostel Paulus von diesen verkehrten und bösen Menschen gerettet würde, immer wieder bewahrt würde und hindurchgebracht würde. Wir sehen also, alle Evangeliumsverkündigung ist geistlicher Kampf. Der Teufel versucht zu widerstehen und die Evangeliumsverkündigung anzugreifen. Wenn das Evangelium sozusagen angreift und neues Land erobern will, dann widersteht der Feind. Und es geschieht manchmal durch religiösen Widerstand, manchmal auch durch gesundheitlichen Widerstand, durch Angriffe auf die Nerven, auf die Gefühls- und Gedankenwelt. Ich denke, Missionare, die an der Front sind, haben da verschiedenste Dinge zu berichten. Und deswegen müssen wir auch gerade für solche Geschwister ganz entschieden im Gebet eintreten, weil sie an einer Kampffront stehen. Ja, das Tröstliche, was der Apostel Paulus immer wieder in diesen ganzen Anfechtungen erfahren konnte, lesen wir in Vers 3. Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Ja, also in diesen ganzen Anfechtungen hat der Apostel Paulus es immer wieder erlebt, der Herr ist treu. Ich hoffe, das können wir auch bezeugen. Ich hoffe, das können wir auch alle sagen. Wir haben mancherlei Kämpfe und Nöte erlebt, waren auch selber schon untreu. Aber der Herr ist treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen, lesen wir im Timotheusbrief. Lasst uns an der Treue des Herrn immer wieder im Glauben festhalten. Und lasst uns auf diese Treue rechnen. Der Herr wird uns stärken und uns bewahren vor dem Bösen. Wie gesagt, das schließt nicht aus Kämpfe und Schwierigkeiten, dass wir auch mal Blessuren bekommen in der Schlacht. Aber letztlich will der Herr uns stärken und bewahren vor dem Bösen. Eine der Dinge, die zu unserer Bewahrung beitragen, ist der Gehorsam gegen Gottes Wort. Wisst ihr, Gott gibt keine Verheißung, ungehorsame Kinder vor allem zu bewahren. Ja, manchmal ist das Problem, warum wir in große Schwierigkeiten kommen, nicht unser treuer Dienst, das kann ja auch sein, sondern unser Ungehorsam. Dass wir einfach nicht nach dem leben, was Gottes Wort uns lehrt. Und dann haben wir natürlich ein Stück selber auch zu diesen Schwierigkeiten beigetragen. Deswegen lesen wir hier, wir trauen euch zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Das lesen wir in den Briefen. Das ist Gottes Handlungsanweisung auch an uns heute. Und es ist gut für uns, wenn wir ihn gehorchen. Ja, und dann eben dieser Segenswunsch, der auch für uns eine Ermutigung im Glauben ist. In Vers 5, der Herr lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Aushangen des Christus. Nun, das können wir in zwei Arten verstehen. Dieser Westfall, dieser Genitiv hat im Griechischen zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite können wir lesen, der Herr lenke eure Herzen zu der Liebe, die Gott zu euch hat. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass wir in der Verfolgung, in der Bedrängnis immer wieder wissen, aber Gott hat mich lieb. Er hat einen Plan für mein Leben. Er hat diese Dinge zugelassen, aber er wird mich auch wieder aus der Bedrängnis herausführen. Und genauso können wir sagen, der Herr lenke eure Herzen zum standhaften Ausharren des Christus. Das bedeutet, dass wir anschauen, wie der Herr in seinen Leiden ausgehalten hat. Wie er in den schwierigsten Anfechtungen geduldig war und Gott ergeben war, bis Gott ihn zum Triumph hinausgeführt hat. Und das darf uns auch trösten und anspornen, dass wir auch solche sind, die ausharren, die drunter bleiben unter der Last, bis der Herr sie wegnimmt. Wir können auf der anderen Seite auch übersetzen, das ist eigentlich genauso richtig, der Herr lenke eure Herzen zu der Liebe zu Gott und zu dem standhaften Ausharren auf den Herrn Jesus Christus. Auch so ist es richtig, auch so ist es hilfreich, dass wir wirklich durch die Liebe zu Gott und durch das Ausharren auf den Herrn gestärkt werden. Vers 6 dann, wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um an euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnützige Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Nun, wir haben schon gesehen, dass die Thessalonicher sich sehr stark mit der Endzeit beschäftigt haben, mit dem Kommen des Herrn. Und es hat immer wieder schwärmerische Verirrungen in der Gemeinde gegeben in Bezug auf dieses Kommen des Herrn. Es ist wunderbar, das kann uns ein großer Ansporn sein, dass wir wirklich entschieden dem Herrn nachfolgen, dass wir auch Opfer bringen, dass wir uns heiligen für den Herrn, weil wir wissen, die Zeit ist bemessen, in der wir überhaupt noch für den Herrn leben können. Und in dem Sinn ist es etwas sehr, sehr Gesundes und Wertvolles. Aber es hat immer wieder schwärmerische Leute gegeben, die haben diese Lehre zu etwas Falschem missbraucht. Und es scheint auch bei den Thessalonichern der Fall gewesen zu sein, dass da einige gesagt haben, na, das Ende der Zeit kommt sowieso schon, jetzt arbeite ich nichts mehr, jetzt fange ich an, vielleicht selber zu predigen oder irgendwelche anderen Dinge zu tun. Wir wissen nicht so genau, was es war. Aber auf jeden Fall war das nicht vom Herrn. Und es war letztlich so, dass es ein Stück auch das Zeugnis der Gemeinde nach außen hin beschädigt hat. Es gab ja auch unter den Heiden eine ganze Menge religiöse Scharlatane, so wie es bei uns das auch gibt. Also irgendwelche Gurus, die sagen, folgt mir nach, gebt mir euer Geld, ich gebe euch dafür Erlösung und Erleuchtung. Und die dann letztlich auch von dem Leben, was andere Leute ihnen dann geben und selber im Grunde ein Leben in Reichtum und Müßiggang leben. Und solche Dinge gab es im Heidentum auch, und da war wohl die Gefahr, dass auch von außen vielleicht manche da den Eindruck hatten, aha, da kommen jetzt auch solche Gurus unter den Christen auf, die nichts arbeiten und die sich von anderen aushalten lassen. Und da müssen wir ganz klar sehen, es gibt zwei Ordnungen für gläubige Christen. Die eine Ordnung, das ist die Ausnahme, aber die gibt es sehr wohl, dass Gott Menschen in den vollzeitlichen Dienst ruft. Gerade auch bei Evangelisten wird es ja im 1. Korintherbrief ganz deutlich gesagt, eigentlich hat Gott es verordnet, dass sie von dem Evangelium leben sollen. Dass sie also nicht einer Brotbeschäftigung nachgehen, sondern ihre ganze Zeit und Kraft für den Dienst des Evangeliums opfern. Wir sehen auch, der Apostel Paulus hat es nicht gemacht, und einer der Gründe war ganz sicherlich, dass er die unordentlich lebenden Heiden, die zum Teil ziemlich faul waren und die zum Teil eben auch solche religiöse Schmarotzer waren, dass er ihnen ein Vorbild geben wollte, dass eigentlich fleißige Arbeit die Grundordnung ist, die Gott haben möchte. Und das ist auch das Normale, dass Gott uns beruft, in unserem Beruf durch unsere Hände Arbeit, unseren Lebensunterhalt zu verdienen, wenn wir nicht eben eine Berufung haben von Gott zum vollzeitlichen Dienst. Aber einfach aus dem Arbeitsleben auszusteigen und darauf zu hoffen, meine Mitchristen werden mich schon irgendwie verhalten und mir gute Gaben geben, das ist nicht biblisch. Ja, das ist unnüchtern. Und da, mit diesem Problem hatte also diese junge Gemeinde zu kämpfen. Und hier mahnt der Apostel Paulus sehr deutlich. Er sagt auch, die Gemeinde soll da in dem Fall disziplinieren und Zucht üben. Das ist ja etwas, das machen wir oft nicht gerne. Ja, aber hier wird ganz deutlich gesagt, wenn jemand nicht nach dem Wort der Apostellehre lebt, wenn er im Gegensatz dazu verkehrte Dinge tut, unordentlich wandelt, dann soll man sich von so jemand zurückziehen und nachher heißt es auch ihn bezeichnen, ja, kennzeichnen. Also das hat Folgen, wenn wir ungehorsam leben. Ja, es ist ganz klar, es gibt einen gewissen Bereich, wo jeder Gläubige selber vor seinem Gewissen Dinge verantworten muss. Aber es gibt auch einen Bereich, wo Dinge klarer ungehorsam gegen Gottes Wort sind und wo die Gemeinde das auch registrieren muss und da auch disziplinarisch eingreifen muss. Und das ist nichts Böses, sondern das ist die Liebe Gottes, die zurechtbringen will. Ja? Also ganz deutlich, dass die Richtschnur für uns ist die Apostellehre, ist das, was der Apostel Paulus uns überliefert hat von dem Herrn Jesus und was in den Briefen niedergeschrieben ist. Und so sollen wir den Apostel Paulus ein Stück nachahmen in dem, was er auch gelehrt hat, in dem, was er uns vermittelt hat. Und der Apostel Paulus hat eben freiwillig diese Sonderbelastung auf sich genommen. Er hat selber gearbeitet für seinen Lebensunterhalt und hat gleichzeitig die ganze Zeit gelehrt, gepredigt. Also der hat sicher ganz, ganz große Opfer auf sich genommen. Wann er geschlafen hat, davon lesen wir eigentlich fast gar nichts. Ja, das war wahrscheinlich sehr wenig in dieser ganzen Belastung. Aber Gott hat ihn dazu gestärkt. Er wollte, dass dieses Vorbild gegeben wird, damit diese Unordnung, die unter den Heiden war, auch bekämpft wird. Im Titusbrief heißt es ja mal, die Kreter sind faule Bäuche. Ja, das gilt auch für andere Heiden. Ja, die Germanen waren auch so ähnlich, bevor sie mit dem Evangelium in Kontakt kamen. Und das bedeutet, dass diese Ordentlichkeit, dass man einfach auch diesen Auftrag Gottes, der letztlich aus dem Sündenfall kommt, als Auftrag ernst nimmt. Mit Mühe und Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Ja, das ist ein Auftrag, das ist so, dem können wir uns nicht entziehen. Das hat der Apostel Paulus hier ganz deutlich gelehrt und auch gesagt, wenn jemand nicht arbeitet, so soll er auch nicht essen. Also wer unverschuldet in Not kommt, das ist eine ganz andere Sache, da hilft man. Aber dort, wo jemand einfach nicht arbeiten will, dann darf man ihn auch nicht unterstützen als Christ. Ja, das ist eigentlich hier recht deutlich gesagt. Ja. Wir sollen mit stiller Arbeit unser eigenes Brot verdienen. Also nicht mit irgendwelchen Gaukeleien. Ja, das ist auch so eine Sache. Ja, da gab es ja auch mal hier in der Region so eine ganz traurige Geschichte, wo da so ein Gaukler, so ein Betrüger umeinander ging und hat den Leuten irgendwelche Finanzmöglichkeiten Manipulationen verkauft, wo sie ihr Geld anlegen sollten bei ihm und dann mit was weiß ich wie viel Prozent Gewinn zurückkriegen wollten. Wisst ihr, das ist genau das Gegenteil von stiller Arbeit. Ja? Und deswegen wundert es mich auch gar nicht, dass diese Christen, die da drauf reingefallen sind, auf diesen Betrüger auch ganz schmerzliche Verluste hinnehmen mussten. Ja? Das ist gerecht vor Gott. Denn das ist nicht die Ordnung Gottes. Genauso wie unsere Kinder schon mal gesagt haben, oh, ich spiele in der Lotterie und dann werde ich ganz reich und dann spende ich die Hälfte für Gott. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht der richtige Weg. Ja? Lotteriespiel, das ist nicht die Ordnung Gottes. Ja? Das ist etwas, was letztlich vom Teufel kommt. Und dieser Reichtum, auf dem liegt ein Fluch. Das ist übrigens interessant, habe ich mal gelesen, das Schicksal von Mega-Lotteriegewinnern, die zum Teil mehrere hundert Millionen Dollar gewonnen haben. Wie viele davon sind 10 Jahre danach bitterarm gestorben, geschieden, krank geworden, frühzeitig gestorben, umgebracht worden um ihres Geldes willen, ja, dass der selbst der Spiegel schreiben muss, der Fluch, der auf der Lotterie liegt. Ja. Also, dass wir einfach merken, Gott hat eine Ordnung gegeben. Wir sollen mit stiller Arbeit unseren eigenen Lebensunterhalt verdienen. Und wenn Gott einen Auftrag gibt, dann gibt er auch denen, die wirklich vollzeitlich für ihn wirken sollen, allen Unterhalt, den sie brauchen. Vers 13 dann. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wisst ihr, das ist halt das Problem, wenn dann Wohltätigkeit missbraucht wird, dann sagen sie die Leute, ja, dann gebe ich gar nichts mehr für den Zweck. Ja? Und das ist auch nicht richtig. Sondern dort, wo es am Platz ist, zum Beispiel in der Versorgung von Witwen und Waisen, Kranken, Menschen in Not, da sollen die Gläubigen ein Vorbild sein. Und das war damals übrigens auch ein ganz kräftiges Evangeliumszeugnis. Denn in der heidnischen Gesellschaft war das ähnlich wie heute auch im Islam oder in Indien, da in Rom. Da hat sich kein Mensch um die gekümmert, die zum Beispiel durch Krankheit oder durch Verwitwung in Not geraten sind, sondern die wurden einfach links liegen gelassen. Ja, das war denen ihr Problem. Und da war es zum Beispiel ein ganz kräftiges Zeugnis für das Evangelium, dass die Christen sich nicht nur um ihre eigenen Witwen und Kranken gekümmert haben, sondern sogar um die Heiden, um die Ungläubigen. Das hat die beeindruckt. Da haben die was dran gemerkt. Ja, die leben ja ganz anders. Ja, was haben die für einen Glauben, dass die sowas tun? Und solche guten Werke, das ist Gottes Wille für uns. Dass wir im Alltag Menschen, die in Not sind, eine freundliche, helfende Hand reichen, das ist auch heute noch ein ganz kraftvolles Zeugnis für das Evangelium. Wir sollten uns auch überlegen, wo kann ich gute Werke tun an anderen? Das ist heute oft gar nicht so sehr mit Geld verbunden, sondern vielleicht viel eher damit, dass man zum Beispiel Zeit sich nimmt für Menschen oder als junger Mensch zum Beispiel irgendwelchen älteren Rentnern in der Nachbarschaft mal den Rasen mäht oder solche Sachen. Ja, wer macht das heute noch? Ja, jeder klagt über den Egoismus, dass jeder bloß für sich lebt und wir Christen sollten da eigentlich anders leben und ein anderes Zeugnis ablegen. Also werdet nicht müde, Gutes zu tun. Ja, dann in Vers 14 heißt es, wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Ja, also hier sind verschiedene Stufen auch der Disziplinierung und der Gemeindezucht angesprochen. Heute gibt es ja sehr, sehr viele Gemeinden, in denen wird überhaupt keine Gemeindezucht mehr geübt. Wenn da junge Menschen unverheiratet zusammenleben, dann drückt man einfach die Augen zu und hofft, dass sie irgendwann mal vielleicht doch heiraten. Aber die werden einfach ganz normal hier im Gemeindeleben, können die da umeinander und werden auch gar nicht zurechtgewiesen. Und da wird letztlich eine Gemeinde schuldig vor Gott. Das muss man auch einmal deutlich machen. Eine Gemeinde, die in ihren Reihen offenbar gewordenes Böses duldet, die steht letztlich auch ein Stück unter der Züchtigung Gottes. Das missfällt dem Herrn. Denn unser Gott ist ein heiliger Gott. Und die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinde, ist der Tempel Gottes. Der Ort, wo der heilige Gott wohnen will, wo ein heiliges Priestertum Gott ehren und anbeten soll. Und all das wird ein Stück kaputt gemacht, wenn offenbare Sünde in der Gemeinde geduldet wird. Ja? Der Humanismus sagt, lass es doch, das ist jedem seine Privatsache, wie er lebt. Ja? Da hat doch keiner dem anderen was dreinzureden. Das ist doch der Geist, den wir heute haben. Aber ihr Lieben, in der Bibel ist ganz deutlich, wir sollen einander ermahnen und aufeinander Acht haben. Im ersten Thessalonicher Brief haben wir das gesehen, im 5. Kapitel, da heißt es, ermahnt einer den anderen, wie er es auch tut. Ermahnen heißt einfach in Liebe Zuspruch geben, wenn jemand auf einem falschen Weg ist. Nicht weggucken und sagen, naja, muss derjenige selber wissen. Sondern dass man sagt, Bruder, Schwester, ich sehe irgendwo, du lebst nicht so, wie es das Wort Gottes sagt. Überdenke mal deinen Weg. Willst du unter die Züchtigung Gottes fallen? Willst du Gott verunehren? Dass wir solche Dinge in Liebe sagen, das gehört dazu zu einer verbindlichen Christusnachfolge. Der Herr Jesus hat auch Klartext geredet über die Sünde. Er hat es nicht alles verschwiegen und durcheinander einfach weggeschoben, ja? Und es wird dann immer so gesagt, wie der Herr mit der Ehebrecherin umgegangen ist in Johannes 7. Und da wird immer verschwiegen, dass er nicht nur gesagt hat, dir sind die Sünden vergeben, sondern dass er auch gesagt hat, geh hin und sündige nicht mehr. Ja, das wird dann nicht mehr gesagt. Wisst ihr, und das ist eine ganz falsche menschlich-fleischliche Toleranz, die letztlich Gemeinden ruiniert. Wisst ihr, wenn eine Gemeinde keine Gemeindezucht mehr übt, wenn sie nicht mehr in der Furcht Gottes sich der Heiligkeit unseres Gottes bewusst ist, dann zerstört sie ihr eigenes Gemeindeleben. Weil es kommt an irgendeinem Punkt so weit, dass der heilige Gott sich von einer solchen Gemeinde zurückzieht und dass eben nicht mehr Christus gegenwärtig ist in der Mitte. Und wisst ihr, wir sollten nichts mehr fürchten als das, dass nur noch ein äußerlicher religiöser Betrieb abläuft, aber Christus nicht mehr in der Mitte ist, nicht mehr gegenwärtig sein kann, weil sein Geist betrübt wurde durch offenbare, geduldete Sünde. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in Liebe mit Sünde umgehen und sie konfrontieren. Ich weiß das selber, weil ich mit im Ältestendienst bin, auch in unserer Gemeinde mithelfe, wie schwierig das ist. Und wie das auch für die verantwortlichen Brüder ein Sterbensprozess ist, so ein Gespräch zu führen. Ja, da würde ich mich auch am liebsten davor drücken, rein menschlich gesehen. Ganz ehrlich. Ja. Vor allen Dingen auch, weil man da meistens nicht Dankbarkeit, sondern bittere Häme und alle möglichen sehr, sehr unerfreulichen Dinge zu hören bekommt. Und weil es leider auch fleischliche Christen in der Gemeinde gibt, die dann Partei ergreifen für den Sünder, statt für den Bruder, der Zucht übt. Und sagen, wie kann der nur? Das ist doch so ein lieber Kerl. Lass ihn doch mal. Versteht ihr, damit tun wir der Gemeinde Gottes und unserem Herrn nichts Gutes, wenn wir Zuchtmaßnahmen auch noch kritisieren und dem uns entgegenstellen. Ja? Sondern wir dürfen sehen, es ist Gottes Liebe, die Gemeindezucht übt. Es ist Gottes Liebe, die ermahnt und zurechtweist. Und deswegen, wir brauchen dazu immer wieder den Mut und wir brauchen auch das Wissen, es ist Gottes klarer Wille, dass die Dinge angesprochen und geklärt werden. Und wenn es im Einzelnen mit der Ermahnung nicht reicht, dann ist eine weitere Stufe eben die Kennzeichnung, und dass die Gläubigen keinen Umgang mehr haben. Wisst ihr, wenn man so jemanden, der sündigt und unter Gemeindezucht steht, weiterhin freundlich zum Kaffeetrinken einlädt und mit ihm ausgeht und mit ihm joggt und spazieren geht, dann merkt er ja, ach, eigentlich ist das doch alles gar nicht so schlimm, was ich mache, ja? Dann wird er noch bestärkt in seinem falschen Weg. Deswegen auch wieder, der Humanismus ist einfach eine Irrlehre. Der Humanismus sagt, der Mensch ist doch eh gut, tu ihm mal Gutes, sei freundlich, toleriere das alles. Aber die Bibel sagt, dort wo Sünde, klare Sünde im Spiel ist, musst du in Liebe ermahnen, widerstehen, zurechtweisen, tadeln. Und wenn es nicht hilft, muss sogar ein Gemeindeausschluss geschehen. Ja? Dass jemand behandelt wird wie ein Heide oder ein Zöllner, weil er nicht von der Sünde lassen will, die Gott verunehrt und die eine offene Rebellion gegen Gott ist. Und das, damit kann sich keine Gemeinde eins machen. Das möchte ich vielleicht noch mal lesen aus dem 1. Korintherbrief. Diesen Grundsatz, den wir da immer im Herzen haben müssen. 1. Korinther 5. Da lesen wir von den Korinthern, die als junge Gemeinde auch einen Menschen unter sich geduldet haben, der in wilder Ehe lebte mit der Frau seines Vaters. Und da heißt es in Vers 6, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Also die Gemeinde ist ein heiliges Priestertum. Gott selbst ist gegenwärtig in dem Tempel der Gemeinde und deshalb können wir keinen Sauerteig der Sünde und der Irrlehre in der Gemeinde dulden. Deshalb müssen wir in aller Liebe einschreiten und dafür sorgen, dass diese Dinge geklärt werden. Ja? Also das hat nichts mit uns zu tun, das ist nicht Lieblosigkeit, Unmenschlichkeit, sondern das ist einfach die Furcht vor dem heiligen Gott, der der Herr der Gemeinde ist, und der Gehorsam gegenüber seinen ganz klaren Anweisungen. Da sind wir gebunden, da können wir gar nicht anders. Sonst muss eben das passieren, was zum Beispiel passiert ist bei Eli, der seine Söhne nicht gezüchtigt hat, die offen Sünde getan haben. Und am Ende wurde Eli selbst getötet und die Bundeslade geriet in die Hand der Philister und der ganze Tempeldienst war in Ruinen. Er war zerstört, da war nichts mehr da. Und genau das passiert mit einer Gemeinde, die keine Gemeindezucht übt. Geistlich gesehen wird sie zur Ruine, zu einer verlassenen Ruine, in der der Herr nicht mehr ist. Ja? Also deswegen noch einmal das Verständnis. Man müsste es heute, denke ich, so klar sagen, weil wir so humanistisch ein Stück auch verseucht sind, dass wir nicht mehr die ganz einfachen, klaren Ordnungen Gottes verstehen und akzeptieren. Ja? Also notfalls müssen wir keinen Umgang haben, damit er sich schämen muss. Und trotzdem gilt, das Ziel aller Gemeindezucht ist die Zurechtbringung des Sündigenden. Nicht, dass man ihn verurteilt, sich über ihn stellt, ihn für immer verstößt, das kann nicht das Ziel sein, sondern Buße ist immer wieder aufrichtige, ehrliche Buße ist der Schlüssel zur Wiederannahme. Das ist eigentlich das Ziel Gottes, auch mit so einer schmerzlichen Maßnahme wie einer öffentlichen Bezeichnung, Zurechtweisung, Gemeindezucht, dass jemand umkehrt von seinem falschen Weg. Und dann sollten wir dankbar sein, wenn das wirklich geschehen ist und da eben auch Vergebung aussprechen. Ja, dann kommt Vers 16 bis 18, der Abschluss. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Dies ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ja, so schließt dieser Brief wieder mit dem Wort, mit dem er auch angefangen hat. Der Apostel Paulus hat angefangen mit Gnade und Friede euch. Und nun am Ende kommt er zurück und sagt, er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Wie gesagt, sie waren immer noch in Not und Bedrängnis. Sie waren immer noch verfolgt. Was war dieser Friede? Es war nicht äußerlicher Friede, dass keine Probleme mehr außen waren, sondern es war dieser innere Friede, von dem auch der Philipperbrief redet. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der uns erfüllen kann, auch wenn es außen schlimm aussieht und stürmt. Wir haben das auch gesungen, wenn Friede mit Gott. Und genau dieser Friede, den brauchen auch wir. Diesen Frieden empfangen wir, wenn wir ergeben mit unserem Herrn durch alle Dinge durchgehen. Wenn wir rebellieren, wenn wir bitter sind, wenn wir aufbegehren, wenn wir eigene Wege gehen wollen, dann kommt dieser Friede nicht in unser Herz. Da nützt uns auch gar kein Segenswunsch etwas. Aber dort, wo wir uns dem Herrn ergeben und in die Hand legen, dort, wo wir sagen, Herr, dein Wille geschehe, nicht meiner, ich will dir vertrauen, da kommt dieser kostbare Friede und stärkt uns im Leiden und im standhaften Ausharren. Das ist Gottes Weg. Das ist Gottes Ziel mit uns. Dann wird der Herr mit uns sein. Mitten in den Leiden und Schwierigkeiten. Er führt uns sehr oft nicht einfach völlig raus aus den Leiden, wie wir es gerne hätten, sondern er führt uns durch. Aber die Hauptsache ist, er ist mit uns. Dann geht es auch wieder auf das Ende des Tunnels zu. Das möchte ich auch noch mit uns noch einmal als Trost lesen, 1. Korinther 10, diese kostbare Verheißung, wo es heißt, in Vers 13, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung oder Prüfung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung oder mit der Prüfung auch den Ausgang schaffen, sodass er sie ertragen kann. Also das ist diese Verheißung. Wenn der Herr mit uns ist, dann wird er uns auch wieder aus der Not herausführen. Er wird uns durchbringen und durchhelfen. Ja, der Apostel Paulus hat jeden Brief mit seiner Hand persönlich noch einmal gegengezeichnet, ein paar Sätze geschrieben, der Rest wurde diktiert und das war ein Echtheitszeichen. Und wir dürfen eben auch wissen, jeder der Briefe, die wir in der Bibel haben, das ist letztlich ein Brief des Herrn Jesus Christus. Geschrieben durch seinen Knecht Paulus, aber hier redet der Herr selber zu uns. Und es ist seine Anweisung, es ist seine Lehre und es ist so wichtig, dass wir diese Lehre beherzigen und umsetzen. Und dabei möge uns dieser letzte Wunsch stärken, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Möge der Herr auch euch, auch uns Gnade geben. Wir leben in dieser letzten Zeit, wir leben in einer Zeit der Verführungen, der Prüfungen. Wir werden nicht verfolgt offen. Wir leben im Reichtum und im Frieden in gewisser Weise und dennoch haben wir Prüfungen und Anfechtungen. Jeder von uns. Jeder könnte seine Geschichte erzählen. Ja? Aber lasst uns daran festhalten, wenn der Herr mit uns ist, wenn die Gnade unseres Herrn Jesus Christus mit uns ist, dann dürfen wir durch seine Gnade überwinden. Ja? In ihm überwinden wir weit. In dem Herrn, der uns geliebt hat. Er gibt uns den Sieg. Er gibt uns die Kraft. Er schenkt, dass alle die schwierigen Wege, die wir zu gehen haben, letztlich zu seiner Verherrlichung ausgehen und zu einem guten Ende führen, wenn wir an ihm festhalten. Möge der Herr uns darin segnen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten.